Halleluja. Ja, ich danke euch für diese langanhaltende Musik. Das war richtig klasse. Mal eine ganz andere Art von Lobpreis so getragen. Und ich weiß auch, das war für mich, damit ich heute nicht ausflippe, sondern einfach zur Ruhe komme. Das ist total genial, wie Gott das führt. Und das ist immer wieder spannend mitzubekommen, wie auch die Gottesdienste irgendwie zusammengeführt werden. Ich will also sagen, dass alles aus einem Guss ist. Ich kann mich entsinnen, dass Martin Hacker das früher immer sagte, ich habe das nicht gemacht, aber irgendwie, glaubt mir wirklich, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht abgesprochen mit dem Einleiter, mit dem Lobpreisteam. Das hat Gott alles so gemacht und ich denke immer, du erzählst was. Aber er hatte recht. Damals, vergebt mir, damals habe ich das noch ein bisschen anders gesehen. Ich weiß, bei euch ist das nicht so, aber bei mir war es damals leider so. Ich darf heute die erste Predigt für unser Live-Seminar halten. Und wir haben ja mehrere Themen. Und ich muss gerade mal gucken, ob ich die hier mal auf die Schnelle finde. Auf die Schnelle finde ich sie nicht. Das ist natürlich jetzt doch. Nein. Ist egal. Doch. Es geht beim Live-Seminar um so Themen wie: Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn des Lebens? Das Geschenk Gottes entdecken, Leben in neuen Dimensionen ist das letzte Thema. Und wie gesagt, ich habe das erste. Und wenn man das hört, wie können wir glücklich werden, denkt man eigentlich, das ist ja total easy. Wie kann man glücklich werden? Naja, ich bin doch glücklich. Also guck mich an, alles gut. So dachte ich. Und ich habe gleich eine Frage an euch. Ihr wart ja beim Lobpreis alle voll dabei. Wer von euch hat Glück empfunden? Halleluja, super, mir ging das genauso. Ich finde das total cool, weil das ist eine Sache, das ist etwas, das kann niemand machen, das können wir nur in uns fühlen. Dieses Glücksgefühl, wenn wir singen dürfen, wenn wir Gott anbeten dürfen. Aber ich komme später dazu, denn ich sage euch, dieses Glück, jeder wünscht es sich doch. Doch die wenigsten behaupten es zu haben. Hier ist es anders, ich habe es gerade gesehen, das finde ich auch total gut. Aber dieses Glück, und dabei ist es häufig nur eine Frage der Wahrnehmung. Denn was ist Glück? Es gibt Anleitungen zum Glücklichsein. Manche Menschen behaupten, das Glück gepachtet zu haben. Andere wünschten, sie hätten es. Zunächst versuche ich eine Frage zu beantworten, um diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Was ist Glück? Als ich dieses Zitat gelesen habe, musste ich erst mal gucken, wo Bhutan überhaupt ist. Das ist irgendwo in Südostasien. Und der König dieses kleinen Landes, da geht ganz viel um Glück und ihr könnt im Internet ganz viel darüber sehen, ich hätte es nicht gedacht, aber der hat in den 70er Jahren gesagt, das Bruttonationalglück ist wichtiger als das Bruttoinlandsprodukt. Will sagen, Glück steht über allem. Egal, wie viel wir bauen, wie viel wir machen, wie viel wir versuchen, Geld zu machen, es bringt alles nichts, weil ohne das Glück kriegen wir nichts hin. Das will ich jetzt nicht über alle stellen, aber ich fand es total krass, dass ein König seinem Volk so eine Sache in den Mund legt oder sagt. Also das Subjektiv, damit heißt es das von mir beeinflussbare und wahrgenommene Glück in einer Definition als objektiv zu beschreiben, ist eigentlich unmöglich. Okay, ihr guckt mich fragend an. Also, ich sage es nochmal. Das von mir beeinflussbare und wahrgenommene Glück in einer Definition als objektive Sache zu beschreiben, ist schier unmöglich. Doch auch in der Antike haben das schon die Leute versucht, um diesem Glück und diesen Hintergründen auf die Spur zu kommen. Zum Beispiel Aristoteles und auch Platon, ist vielleicht schon mal gehört, schon bekannt. Und ich werde so ein bisschen wissenschaftlich. Heute vertreten Wissenschaftler die Ansicht, dass man selbst seines Glückes Schmied ist und dass Glück das Zusammenspiel von bewusst getroffenen Entscheidungen, also das, was ich jetzt wirklich absichtlich mache, und Zufällen ist. Es werden zwei Glücksarten unterschieden. Es gibt einmal das Lebensglück und das Zufallsglück in der Wissenschaft. Das Lebensglück ist die Familie, ist die Liebe, der Beruf, die Finanzen, die Freizeit die wir hier auch zum Teil verbringen. Und das Zufallsglück, das lässt sich einfach nicht beeinflussen. Das ist das ganze Leben, hat ein ganzes Leben von, ist von Bedeutung und kommt plötzlich und völlig unerwartet. Deswegen auch wahrscheinlich Zufallsglück. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte. Wir erzählen ja auch gerne mal Geschichten, weil das zieht die Predigt in die Länge. Nein, es nimmt die Zuhörer ein. Und zwar ist es eine Geschichte aus China, der eine oder andere mag sie kennen. Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: Du Ärmster, dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück. Der Bauer antwortete: Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn: Erst läuft dir das Pferd weg, dann bringt es noch ein zweites mit. Was ist das bloß für ein Glück? Der Bauer schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das Glück bedeutet? Und das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten und dabei stürzte er und brach sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: Welch ein Unglück. Aber der Landsmann gab zur Antwort: Wer will wissen, ob das ein Unglück ist? Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des Bauern ließen sie zurück mit einem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: Was für ein Glück, dein Sohn wurde nicht eingezogen. So spielt das Leben, was für ein Glück. Ich finde diese Geschichte einfach so bezeichnend, wie sich das Glück, ich sag mal, das Glück wenden kann. Wo wir dabei sind, kann man Glück eigentlich messen? Was glaubt ihr? Gibt es ein Geheimrezept dafür? Und jetzt werde ich wissenschaftlich. Professor Karl-Heinz Ruckriegel, der ist seit Jahren dem Glück auf der Spur. Er meint, Glück ist etwas völlig Subjektives, hatten wir schon gesagt. Trotzdem sind wir alle auf der Suche danach. Schon der Klang des Wortes ist vielleicht ein kleines bisschen schöner als andere Wörter. Was dieses wohlige Gefühl ausmacht, ob wir es beeinflussen, ja sogar messen können, damit beschäftigt er sich. Und das schon seit Jahren an der Technischen Hochschule in Nürnberg, also es gibt den wirklich. Und dieses Thema, wie gesagt, ist seine Professur. Dafür, dass es überhaupt dafür einen Professor gibt, hätte ich auch nicht gedacht. Und er wird uns als Experte ein paar seiner Glücksgeheimnisse verraten im weiteren Verlauf. Erstmal, was meint ihr, gibt es eine Definition von Glück? Ich meine, es gibt eine Wissenschaft, eine Professur, also wird es auch eine Definition geben. In der Glücksforschung beschäftigt man sich mit Glück im Sinne des Glücklichseins, also dem subjektiven Wohlbefinden, und nicht mit dem Glück haben, also dem Zufallsglück. Glück ist nach Forschungsergebnissen immer subjektiv. Es gibt zwei Ausprägungen, auch hier das emotionale Wohlbefinden, so wie ich mich fühle, so wie wir uns beim Lobpreis gefühlt haben, wo es uns momentan drum geht, und das Kognitive, also das, was wir wahrnehmen und darüber denken, Wohlbefinden. Es beschreibt den Grad der Zufriedenheit mit dem Leben. Und hier findet immer eine Abwägung zwischen dem, was man will, und zwischen dem, was man hat, statt. Wie äußert sich Glück? Ein glücklicher Mensch empfindet häufig positive und erfährt seltene negative Gefühle. Man sagt, das liegt ungefähr, wenn jemand glücklich ist, dann sind diese beiden Dinge ungefähr im Faktor 3:1 wissenschaftlich gesehen. Wenn ich dreimal am Tag Glücksgefühle habe, dann kann ich einmal auch ein negatives Gefühl haben. Grundsätzlich schwebt der Tag so glücklich rüber. Das ist ähnlich wie, wer von euch Kinder hat und die räumen ihr Zimmer nicht auf. Naja, dann ist das so, das ist natürlich nicht unbedingt gut, also mehr oder weniger kein glückliches Gefühl für denjenigen, weil er dann natürlich ordentlich Mecker kriegt, oder diejenige, ich will ja nicht hier Männlein oder Weiblein irgendwie, ne, die sollen beide gleich viel Fett wegkriegen.
Wenn derjenige aber eine 1 oder eine 2 in der Arbeit geschrieben hat, naja, dann könnte man vielleicht über dieses Unglück, dass er sein Zimmer nicht ordentlich gemacht hat, hinwegsehen und vielleicht ein wenig Glücksgefühl bei demjenigen erzeugen oder bei derjenigen. So ungefähr. Es ist also, ihr wisst es selber, es kommt einfach darauf an, wie empfinde ich eine bestimmte Situation in diesem Moment und löst die in mir so ein subjektives Glücksgefühl aus. Aber man kann das Ganze auch messen. Dafür gibt es natürlich Umfragen und das ganze Programm zu dieser Lebenszufriedenheit, da werden Riesenstudien gemacht, das hat sogar einen Namen, SOEP, könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr das mögt, ich werde euch die Abkürzung ersparen. Dabei bewerten die Befragten einfach Sachen, Fragen zu ihrer Lebenszufriedenheit aus und das Ganze wird dann in wilde Tabellen reingeführt und dann halt von wissenschaftlich ausgewertet, eben von diesem Professor, ihr habt den Namen aufgeschrieben. Kann man das Glück dann eigentlich auch aktiv beeinflussen? Ja, ich glaube, wir können schon einiges tun, um glücklich zu sein. Jeder von uns. Es gibt aber auch Dinge, wo wir uns einfach versuchen, dran zu hangeln und daraus Glück zu ziehen. Da habe ich hier zum Beispiel aufgeschrieben, Glücksbringer, kennt ihr alle? Aberglauben ist so ein Wort in der Gemeinde, aber kommt. Wer von euch hat denn noch so ein vierblättriges Kleeblatt irgendwo schlummern im Bücherregal, was er irgendwann mal gefunden hat? Siehst du, wir haben jemanden dabei. Wir haben auch ein Bild von dem nächsten Teil, weil wir haben das Glücksschwein zum Beispiel zu Silvester. Ich sage euch nur, das Marzipan, das ist echt super lecker. Das ist jetzt zwar kein Marzipanschwein, aber man könnte sich das vorstellen. Das Marzipan ist super lecker und ursprünglich kommt das Ding von den Germanen, weil bei denen das Schwein heilig war. Und wir haben es einfach übernommen als Glücksschwein. Ja, ihr lernt auch was hier. Dann haben wir den Schornsteinfeger. Der ist ja nun für das Glück schlechthin bekannt. Da einmal dran anfassen und du hast Glück ohne Ende, es geht überhaupt nicht schief. Aber wisst ihr eigentlich, warum der Schornsteinfeger Glück bringt? Das wusste ich, Brian, dass du das weißt. Brian ist nämlich sehr belesen, aber er bringt einfach Glück, weil das Haus nicht abbrennt. Weil die Schornsteine, wenn dauernd Feuer im Ofen ist, die haben die Neigung, dass sie verpechen, da kommt nämlich auch das Wort Pech gehabt her, oder der Spruch. Und wenn sie verpechen, dann können sie anfangen, Feuer zu fangen und dann brennt die ganze Hütte ab. Und wenn der Schornsteinfeger kommt, dann sagt man Glück gehabt, weil das Haus brennt nicht ab und der Schornstein ist sauber. Dann haben wir den Glückspfennig. Das kennt ihr auch, wer einen Glückspfennig hat, da geht das Geld nie aus, wenn man einen solchen in der Tasche hat. Dann haben wir Schutzengel, Talisman, alles bekannt. Was auch immer mehr Verbreitung in unserer Gegend findet, sind Sachen aus dem Orient, zum Beispiel Fatimas Hand. Das ist ein magisches Abwehrmittel, eine segenspendende Hand, Kraft und Glück. Kommt aus Fatima, war die Tochter von Mohammed, so ich das weiß. Dann haben wir die drei Affen, die kennt ihr auch. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das sind tatsächlich Glücksbringer. Bei uns werden sie anders benutzt, aber in Japan sind es Glücksbringer. Gekreuzte Finger, wenn man irgendetwas sagt. Geste, um Glück zu wünschen. Und das Ganze hilft bei einem gebrochenen Schwur, um nicht in die Hölle zu kommen. Da werde ich doch nur sagen, Glück gehabt. Daumen drücken, ganz spannend, kennt ihr auch? Daumen drücken ist ein germanischer Volksglaube. Der Daumen ist der Glücksfinger mit übernatürlicher Kraft. Der Daumen ist nämlich ein Kobold und wenn man jemanden die Daumen drückt, kann dieser demjenigen nichts mehr tun. Ich drücke ihn weg, der Kobold kann mir nichts mehr tun. Und das macht man bei jemand anders, ich drücke dir die Daumen, damit der Kobold dich nicht mehr angreifen kann. Also das ist dieser germanische Volksglaube. Bitte nochmal abspeichern, nicht unser, der germanische Volksglaube. Okay. Einen habe ich noch. Kennt ihr auch? Man wünscht sich dieses, oder man sagt so, toi, toi, toi. Irrige Annahmen behaupteten, das soll immer Teufel, Teufel, Teufel heißen, aber es kommt eigentlich, ursprünglich hat man dreimal ausgespuckt als ein Gegenzauber gegen den Neid der bösen Geister. Eine Bekräftigungsform, gegen den Neid der bösen Geister. Irgendwann war Spucken ja nicht mehr angesagt. Und dann hat man so gemacht, ne? So angedeutet. Und daraus ist dann unser Toi, Toi, Toi geworden. Und wenn ich das Ganze dann noch bekräftigen will, dann würde ich noch dreimal auf Holz klopfen. So, ne? Toi, 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 super. Also mehr Glück kann man nicht haben. So glaubt der Aberglaube. Und ich möchte euch innig bitten, wenn ihr sowas noch irgendwie habt oder macht, lasst es. Es ist nichts Göttliches dabei. Alles das, was jetzt gewesen ist, diese ganzen Glücksbringer, bringen uns absolut nicht weiter, sondern führen uns in Ecken und in, bleibt bei Ecken, in die wir eigentlich wirklich nicht wollen. Denn wir wollen eigentlich zu ihm. So hoffe ich jedenfalls, dass die 99,9%, die hier sitzen, auch zu ihm wollen. Nee, mehr, 100%. Was macht euch also glücklich? Das neue Auto? Ein Boot? Oder ein Haus? Ihr kennt diese Werbung, Sparkasse? Oh nee, wollte ich nicht sagen. Mein Boot, mein Haus, meine Freundin, mein Auto, zack. Und dann legt er die ganzen Bilder aus und strahlt über das ganze Gesicht. Und der Banker strahlt auch, weil er sieht, da sind noch Kredite zu verkaufen. Super, da gibt es Geld. Nein, das macht uns nicht glücklich, aber es füllt die Löcher in unserer Seele. Und dann ist natürlich die Frage, warum haben wir da Löcher? Ich habe hier, ihr müsst euch nicht wundern, das, was hier auf der Bühne steht, hat niemand hier gelassen. Weil Sabine fragte mich vorhin schon, wer hat die Tüten dahingestellt? Ich sage, ich war's. Das hast du mir nicht gesagt. Ich sage, alles gut. Ihr kennt das. Samstag? Früher hieß das Sommerschlussverkauf oder auch irgendwelche anderen Geschichten. Ein Prediger hat mal gesagt, das Glück wird in den Tüten nach Hause getragen und wird dann irgendwo in die Ecke gelegt und man vergisst es dann und muss am nächsten Samstag wieder los, wo man dann noch Geld über hat, um wieder Glück zu kaufen. Um nämlich mit diesen Dingen, so wichtig sie auch sein mögen, und wenn ihr wirklich was zum Anziehen braucht, bin ich der Letzte, der sich dagegen beschwert, weil ich mache das auch. Aber es darf nicht dazu kommen, dass diese Dinge, diese Löcher in unserer Seele stopfen. Sie tun es nicht und wenn, nur sehr kurzfristig. Ich hatte euch ja gesagt, dass der Professor uns mit reinnehmen wollte, da in einige Glücks... wie heißt es? in einige Definitionen von Glück und er wollte uns ein bisschen helfen. Und er hat zum Beispiel gesagt, wir sollen uns realistische und sinnvolle Ziele setzen. Also nicht irgendwo, ich baue mir ein Haus, das kostet 1 Million, ich habe aber nur 100.000. Solche Ziele sind nicht realistisch. Dankbarkeit üben und dadurch die Welt realistischer wahrnehmen. Seine eigenen Stärken herausfinden, den Optimismus trainieren, Grübeleien und soziale Vergleiche vermeiden, Hilfsbereitschaft stärken, soziale Kontakte vertiefen, Bewältigungsstrategie für Stress und Schwierigkeiten entwickeln, vergeben lernen und so weiter und so fort. Ein wichtiger Punkt, für den Körper sorgen. Und der letzte hat mich besonders angesprochen. Mit Religion, Spiritualität beschäftigen. Mit übergeordneter Sinnfrage beschäftigen, steht da noch in Klammern. Ich meine, wohlgemerkt, das sind jetzt keine von mir ausgedachten Punkte, sondern jemand, der sich damit beschäftigt und sogar eine Professur in dem Ganzen hat. Ihr merkt, in welche Richtung das geht, was auch dieser Professor erkannt hat. Ich weiß nicht, ob er Christ ist, das kann ich nicht sagen, aber ich finde es spannend, was er so für Punkte gebracht hat. Und andere Frage war auch noch, kann man Glück teilen? Und ich denke, ja. Denn Menschen, die glücklich sind, die strahlen das auch aus. Wenn jemand freudig auf einen zukommt und einen begrüßt und so, das ist einfach, das ist total klasse. Wenn man morgens begrüßt wird, auch vom Begrüßungsteam, Ich finde das einfach, das ist schon mal ein super Beginn. Zum Beispiel. Macht viel Geld glücklich? Bedingt. Wissenschaftlich, ich bin immer noch auf dieser Schiene, lässt sich das absolut nicht belegen. Denn seit den 60er Jahren ist das Pro-Kopf-Einkommen hier in Deutschland kontinuierlich gewachsen, überhaupt in den westlichen Nationen, und die Menschen können sich mehr leisten als früher, sind aber trotzdem nicht glücklicher geworden. Glücksfaktoren sind liebevolle soziale Beziehungen, ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen, physische und psychische Gesundheit, Engagement und befriedigende Arbeit bzw. Aufgabe, die kann auch hier in der Gemeinde stattfinden, diese Aufgabe. Allerdings darf sie nicht dein Lebensinhalt sein. Nicht alles bitte. Ihr müsst auch noch Zeit für andere Dinge haben. Persönliche Freiheit, innere Haltung und Einkommen zur Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse. Ja, stimme ich überein. Und Glücksforscher raten zu einem Dankbarkeitstagebuch. Finde ich auch ganz spannend. Das hat man mir auch schon gesagt, seitdem ich in dieser Gemeinde bin. Schreib dir die Sachen auf, oder ich habe es immer wieder gehört, man hat es mir vielleicht nicht gesagt, schreib dir die Sachen auf, die du mit Gott erlebt hast. Ich sage, das kann ich mir auch so merken. Das ist ganz einfach, das bisschen kann ich mir auch so merken. Und über die Zeit wird aus diesem bisschen doch mehr und mehr. Das ist glücklicherweise so. Das ist total genial. Und manchmal überlegt man, oder ich, ihr natürlich nicht, aber ich habe wirklich überlegt, warum viele Dinge in meinem Leben passiert sind, die eigentlich total übel waren, jedenfalls in dem Moment, wo man da drin steckte. Aber wenn man aus diesem Tal irgendwann mal rausgekommen ist mit Gottes Hilfe und das ist so passiert, dann ist das einfach genial, weil man dann dieses Glücksgefühl, was man selber erlebt hat, wie man aus diesem Tal herausgekommen ist, anderen weitergeben kann. So wir das auch in der Männerarbeit machen. Also eigenes Tagebuch und wie gesagt, ich habe selber vergessen, was Gott getan hat. Ich habe mich teilweise wirklich beschwert und habe völlig vergessen, dass ich hier selber in diesen Räumen auch geheilt worden bin. Der eine oder andere weiß das. Ich habe es, glaube ich, hier vorne auch mal erzählt, dass ich beim Fußballspielen mir den Innenmeniskus schwerstens verletzt habe, sodass ich, dass im CT gesagt wurde, das Ding ist kaputt, du musst unter den Tisch, also unter das Messer, nicht unter den Tisch, auf den Tisch, unter das Messer. Und ich habe gedacht, das ist ja super und ich konnte wirklich 3 Schritte gehen und dann ging nichts mehr. Das Bein hat total versagt, das tat saumäßig weh und ich musste auf die Knie. Vielleicht ist das auch ein Zeichen gewesen, jetzt im Nachhinein. Jedenfalls waren wir hier und da war der Tribe of Judah noch Eigentümer bzw. Mieter dieser Räume, unser Vorgänger. Und ich habe gesagt, ja, ich helfe euch hier beim Aufhängen dieser Lampen und was weiß ich, damals mit Kari noch. Hab mich irgendwie auf das Gerüst gequält. Eine Viertelstunde später sagt der Chef, so, wir wollen jetzt beten. Ich sage, wie beten? Ja, wir haben hier Meeting. Ich sage, na und? Ihr habt Meeting, mir doch egal, ich will hier arbeiten. Nee, sagt er, heute ist Meeting, heute wird nicht mehr gearbeitet. Ich dachte, das kann doch wohl nicht angehen. Völlig sauer, grummel. Und ich höre dann noch beim Rausgehen, bin schon irgendwie, hat mich die Treppe hochgeschleppt. Da sagt er, wir wollen für Kranke beten. Ich sage, betet ihr mal. Und mein Schwager, damals Vizepräsident von diesem Motorradverein, von diesem Motorradclub, sagt, Michael, du hast doch was mit deinem Knie, komm doch mit her. Ich sage, okay, wenn er das sagt, dann stelle ich mich in die Mitte und dann müsst ihr euch vorstellen, ihr kennt ja Motorradfahrer. Diese sind nun besonders gut, oder die sind gut, weil sie haben hinten das gelbe Kreuz auf ihrem Rücken und sie, aber trotzdem sind das furchteinflößende Typen teilweise, weil die auch alle eine weltliche Vergangenheit hatten. Die meisten, doch, eigentlich die meisten. Und nun stehen da solche Typen um einen rum, breiter als ich, sowohl seitlich als auch nach vorne, und fangen an zu beten in Sprachen. Und ich denke, das ist schon krass. Ja, aber war einmal warm von oben nach unten, das war das Einzige, was ich erinnere, aber sonst nichts. Und ich hatte auch nicht wirklich Glauben, dass irgendwas passiert mit mir, weil ich war ja sauer. Aus gutem Grund, weil ich wollte ja arbeiten und durfte nicht. Und gehe raus und am nächsten Tag war alles gut. Und ich sage so, das ist ja der Hammer. So eine Heilung, genial, danke Herr. Und was soll ich sagen, ein Jahr später, es kommt wieder irgendwas anderes und ich sage, das kann doch nicht sein, warum passiert mir das denn jetzt? Und vergesst dieses Teil, diese Heilung, einfach weg. Und deswegen habe ich gesagt, irgendwann, ich nehme mir so ein Buch und ich rate euch das. Und das tun nicht nur Glücksforscher, ich tue es auch. Und ich denke, jeder andere würde das ähnlich machen, der schon nicht mehr unbedingt der Babychrist ist, so wie ich es damals war. Fangt an, so ein Tagebuch zu schreiben. Über Dinge, die im Gottesdienst passiert sind, die Leute zu euch gesagt haben, die ihr selber erlebt bei anderen. Das ist einfach genial. Und das ist, wie gesagt, auch wissenschaftlich für die, die es jetzt mir nicht glauben. Wofür bist du denn eigentlich noch dankbar? Also ich habe euch das gerade erzählt für meine Heilung, aber wir alle können eigentlich dankbar sein für diesen Zufall, den es nicht gibt, dass wir hier geboren worden sind. Ja, wir können natürlich sagen, der hat aber ein größeres Auto, der hat ein größeres Haus, der hat eine schönere Wohnung. Aber hast du mal überlegt, was du jeden Tag hast? Du kriegst eigentlich jeden Tag mehr als reichlich zu essen. Du schläfst in einem Haus normalerweise, nicht unter einer Brücke. Die Menschen gibt es hier in Deutschland auch, leider. Und es ist vielleicht auch ein Stück an uns, das zu ändern. Aber wir haben, wie gesagt, ein Dach über dem Kopf, eine Heizung, etwas zum Anziehen. Und die, die noch mehr Geld haben, tragen auch diese Tüten nach Hause. Wir hätten ja auch in Afrika geboren werden können, irgendwo in der Sahelzone, wo wir jeden Tag loslaufen und eigentlich nicht wissen, ob wir abends noch leben. Weil irgendjemand um die Ecke kommt, irgendein Machthaber, der meint, er muss seine Kinderarmee aufstellen und alles umbringen, was irgendwie da ist. Da können wir jetzt natürlich auch sagen, ja, Pech gehabt, aber ich sag mal, das will ich nicht, weil ich will nicht mit dem Finger auf die zeigen, weil sie nichts dafür können. Da komme ich nachher noch später zu. Ich habe einen Spruch, der ist mir so wirklich ins Herz gefallen, weil das in dieses Thema Glück so ein bisschen abschließt, was die Wissenschaft betrifft. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich finde, der ist total gut. Und ich selber entscheide mich bewusst, dankbar zu sein. Merkt das vielleicht, wenn ich mal bete, dass ich oder laut bete, dass ich meistens mit Danksagung anfange. Komme ich auch nochmal zu. Aber so wie im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das lässt sich auch so einfach sagen, aber das ist ein bewusster Vorgang. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn du es vergessen hast, nimm dein Buch und erinnere dich. So wie es auch bei David heißt, David stärkte sich im Herrn, nachdem Jonathan umgekommen war in der Schlacht. Und David alleine war und er stärkte sich im Herrn. Und ich glaube, er hat genau das gemacht. Lobe den Herrn, meine Seele. Das Gegenteil von Dankbarkeit ist das Vergleichen. Ich habe das auch schon ein bisschen angeschnitten. Und jeder von euch muss in seinem Herzen selber bewegen, mit wem er sich vergleicht. Ich denke, wir vergleichen uns nicht mit demjenigen, der sein Leben unter einer Brücke fristen muss, sondern wir vergleichen uns immer, also ich auf jeden Fall, ich sage nicht uns, bei euch ist das anders, aber ich vergleiche mich immer mit jemandem, der irgendetwas hat, was besser ist, vermeintlich, als das, was ich habe. Aber ich bin, wer ich bin und ich bin dafür Gott total dankbar. Denn ich bin ihm auch dankbar für mein Leben, denn ich habe kein anderes. Es nützt nichts, darüber rumzujammern, dass dieses Leben so schlecht ist oder sonst was. Ich habe kein anderes. Und er hat es mir geschenkt. Und das ist einfach ein Wunder an sich. Dann, wenn du das irgendwann mal verinnerlicht hast, wenn das zu deinem täglichen Leitspruch wirst, dann kannst du nämlich auch irgendwann mal sagen, was in Markus 12, 31 steht, und ihr kennt das alle, andere lieben wie sich selbst. Wenn man noch hadert mit dem, wo man gerade steht und sich vergleicht und irgendwann bitter wird, dann ist das nicht möglich. Dann haben wir noch die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind Gottes Ebenbild und er schuf uns nach seinem Bild. Auch das alleine ist ein Wunder. Ihr merkt, ich habe so langsam die wissenschaftliche Schiene verlassen. Wir haben aber auch Aufgaben von Gott bekommen. Wir haben eine Bestimmung auf dieser Erde. Wir sollen die Schöpfung bewahren, da arbeiten wir immer noch dran und das gelingt nicht wirklich gut, wenn ihr so mal guckt, aber wir sind dabei. Wir sollen eine Familie gründen, Kinder bekommen und uns mehren. Und mit Jesus sollen wir eine Gemeinde bauen. Jesus hat uns dazu auch berufen. In Matthäus 16, Vers 18 steht, und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und damit komme ich eigentlich jetzt spätestens von der wissenschaftlichen Schiene weg und gehe in die uns bekannte christliche Schiene und werde euch mit ein paar Bibelversen nicht bombardieren, das tue ich nicht, weil bombardieren wäre auch falsch, weil die Bibel ist nichts, womit man bombardiert, sondern womit man selber gefüllt wird und auch die Fähigkeit erhält, andere Leute zu füllen. Denn selig bzw. Glück wird auch mit selig umschrieben. Selig heißt mit Glück beschenkt. Und da wisst ihr, wo ich hin will? In Matthäus 5. Oh, da haben wir schon. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Verheißung dieser ersten Seligpreisung, es gibt ein Königreich auf dieser Erde und die geistlich arm sind, werden in dieses Reich hineingeführt und es mitbesitzen. Jetzt ist die Frage, wer ist denn nun eigentlich geistlich arm? Ich habe das gestern Nacht mit meiner Tochter noch kurz besprochen. Sie sagt, die geistlich arm. Nee, sage ich. Das sind nicht die, die vielleicht nicht so schnell sind, weil sie, was weiß ich, nicht so schnell wie du, in Anführungsstrichen, positiv gesehen. Sondern ich muss einfach akzeptieren, dass mein Geist begrenzt ist. Ich bin eine Schöpfung Gottes, aber ich bin nicht Gott. Und solange ich das akzeptiere, kann ich auch zulassen, dass der Heilige Geist in mir dieses Erkennen des Königreichs bewirkt. Wenn ich selber danach suche, weil ich meine, ich bin Gott oder wie Gott, werde ich es nie finden. Die zweite Seligpreisung heißt Matthäus 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, es ist fast ähnlich wie die Gebote. Die Zählweise mag dem einen oder anderen anders vorkommen. Ich habe sie jetzt einfach mal so genommen, wie ich sie euch jetzt hier erzähle. Ob das nun die achte oder neunte Seligpreisung ist, könnt ihr selber entscheiden. Es geht einfach darum, ich habe sie einfach nacheinander aufgeschrieben und habe sie für mich unterteilt. Bei den Trauernden werden nicht die Klagenden gemeint. Also die, die jetzt so laut, Klageweiber zum Beispiel, sind euch bekannt, die in den arabischen Ländern bei jeder Totenfeier oder bei jeder Beerdigung sind, die können auf Knopfdruck klagen und schreien und weinen, total krass, aber die sind damit nicht gemeint. Und auch nicht die, die sich über alles beschweren. Hier sind wirklich die Trauernden gemeint, die in ihrer Trauer Gott nicht anklagen. Warum hat Gott das zugelassen? Nein, darum geht es nicht. Und in dieser Trauer, in deiner Trauer, wirst du nicht ungetröst bleiben. Das verheißt diese Seligpreisung den Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was für ein Glück. Die dritte, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wie der Name schon sagt, ist diese Seligpreisung für Sanftmütige, nicht für Rambos. Es geht hier nicht um das Land im Sinne von Landwirtschaft. Also wir wohnen ja auf dem Land, ein bisschen weiter außerhalb von Kiel. Darum geht es nicht, falls ihr das jetzt denkt, sondern es geht tatsächlich um alles, um die ganze Erde. Also auch ihr Städter seid damit drin. Die Sanftmütigen werden die Erde erben. Sanftmütig, gütig heißt auch immer mehr zu geben, als man selber empfangen hat. Sanftmütig zu sein heißt nicht ein Weichei zu sein, das an uns Männer, sondern stabil. Sanftmütig ist zusammengesetzt aus Sanft und Mut. Finde ich auch spannend, dass so ein Wort, was so in diesem Zusammenhang gebraucht wird, dieses Wort Mut mit drin hat. Man ist sanft und trotzdem hat man Werte in sich und Ziele, aber diese drückt man nicht durch, sondern man bringt es jemandem sanft rüber. Ohne zu sagen, wenn du das nicht tust, dann aber. Was für ein Glück, dass wir das so machen dürfen. Die vierte, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wenn wir hier von Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir nicht von irgendeinem Parteiprogramm, sondern wir sprechen von den Weisungen Gottes. Ich spreche von den Weisungen Gottes und ich denke, ihr versteht es auch so. Dazu empfehle ich nochmal meine Predigtreihe zu dem Thema. Die Weisungen Gottes, man nennt sie auch den Dekalog oder andere sagen die 10 Gebote. Und ich weiß noch genau, meine erste Predigt ging um die ersten 4 Gebote. Und ich bin bei dem ersten Gebot nach unten gegangen, habe Olaf begrüßt. Hallo, ich bin Gott, wie geht's dir? Das erste Gebot, das ist nichts anderes. Gott stellt sich uns vor als ein Schöpfergott, als ein liebender Gott und als ein gerechter Gott. Wir sollen uns also nach dieser Gottesgerechtigkeit ausstrecken, wie einem, dem der Magen knurrt. Deswegen, weil wir nach Gerechtigkeit hungern. Gut, bei uns, ich hatte das vorhin eingangs gebracht, wir haben eigentlich jeden Tag zu essen. Magenknurren oder Hungern ist eigentlich unserer Generation, preis dem Herrn, ein völlig unbekanntes Gefühl. Aber wir hatten das gerade auf Blue Flame, wo Leute aufstehen sollten, deren Eltern oder jemand aus der Familie gehungert hat, durch den Krieg zum Beispiel, durch den Zweiten Weltkrieg. Und es standen so viele Leute auf, das war krass. Ich weiß das von meinem Schwiegervater, der hat viel erzählt, was sie hungern mussten. Sie haben immer jeden Tag Melde gegessen, das ist irgendwie ein Grünzeug, was da irgendwie wuchs, das wurde irgendwie mit Wasser gekocht und das durften sie dann oder mussten sie dann essen. Und Schwiegervater hat gesagt, ich mag das nicht mehr, Mutter, gib mir was anderes. Er sagt, ich habe nichts anderes, dann musst du sterben. Ja, die war auch selber verzweifelt, weil sie nichts anderes hatte. Und um diesen Hunger geht es einfach. Wir sollen diesen Hunger nach Gerechtigkeit haben und auch diesen Durst. Und dann will Gott uns satt machen. Jesus wird uns satt machen in all dem, was wir von ihm begehren. Gerechtigkeit heißt aber auch, dass wir Schuld vergeben. Und da muss wieder jeder in sein eigenes Herz gucken. Wenn jemand an mir schuldig ist, dann sollte ich ihn aus dieser Schuld entlassen. Weil es ist völlig glückszerstörend, da bin ich wieder bei dem Wort, wenn ich an dieser Schuld festhalte, weil ich habe überhaupt keine Chance, Glück zu empfinden, weil ich einfach verbittert bin, weil derjenige doch so gemein zu mir war. Ihr kennt diese Geschichte von dem Mann, dessen Zweig mit den Kirschen in den Nachbarsgarten reingegangen ist und darüber ein Streit entbrennt. Wir haben es sogar mal hier gesehen, die 6000 Punkte für den Himmel, da kam das auch drin vor, wo denn die Leute vor Gericht gezogen sind und der eine sagt dir, du sollst tot sein, wie auch immer, ist egal. Das ist auf jeden Fall totale Verbitterung und das ist das absolute glückszerstörende Moment. Also die Schuld abgeben, auch wenn es noch so hart ist. Die 5. Seligpreisung bei mir. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und dieses Glück, das merkt ihr schon, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das Glück liegt hier in der Begegnung mit dem Nächsten verborgen. Unser Glück braucht 3 Quellen. Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu unserem Nächsten. Barmherzigkeit bedeutet, für jemanden da zu sein, obwohl dieser jemand an seiner Situation selber Schuld hat. Es bedeutet, Kranke zu besuchen, obwohl wir wissen, dass sie Raubbau an ihrem Körper betrieben haben. Es bedeutet Anteilnahme, Mitgefühl, Erbarmen, das aus dem Herzen kommt. Das kann man lernen und mit Gottes Hilfe auch erfahren. Aber barmherzig zu sein, kann auch eine Last sein. Für jemanden, der den ganzen Tag versucht, barmherzig zu sein, ist das wirklich Stress. Ich habe das unlängst einem Freund geschrieben, du kannst nicht die ganze Welt retten und dieses Ding, Barmherzigkeit, man muss es kanalisieren, man muss sagen, okay, was kann ich tun? Ich kann mich darüber nicht selber verlieren und darüber selber kaputt gehen und mir alle möglichen Sachen an den Laden ziehen, die ich gar nicht haben will. Und vor allen Dingen bin ich dann nicht mehr authentisch barmherzig, weil ich gar keine Zeit habe, barmherzig zu sein. Das ist schwierig, ich weiß. Aber trotzdem, Barmherzigkeit, so sagt Jesus, wenn man barmherzig ist, wird man Barmherzigkeit erlangen. Die 6. Wir haben es bald geschafft. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reinen Herzens, wie kann ich reinen Herzens sein? indem ich sündlos bin. Wer von uns ist sündlos, der werfe den ersten Stein, bloß nicht auf mich. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Das müsst ihr euch einfach vor Augen führen. Denn Sünde ist eine Macht. Sünde hat Autorität zu zerstören und das hat jeder schon mal am eigenen Leib erlebt. Sünde blockiert die Sicht, die Beziehung zu Gott. Sünde macht blind. Aber Sünde ist entmachtet und das ist die Heilsbotschaft, wenn der Sünder seine Sünden bekennt. Jesus sagt selber, beziehungsweise Johannes schreibt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das nenne ich Glück. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und auch das wichtig für euch, für jeden Einzelnen. Friedfertig heißt nicht wegschauen. Friedfertig heißt Friedensstifter. Seid friedfertig, seid Friedensstifter. Wenn ihr seht, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, bei einem Bruder, bei einer Schwester, wir hatten gerade auf dem Herweg darüber gesprochen, habt den Mut, da auch reinzureden. Lasst es nicht einfach so unter den Tisch fallen, nach dem Motto, naja, ist halt so. Ne? Jeder kann sich ja so entwickeln, wie er gerade möchte. Wir haben den Schlüssel tatsächlich in der Hand und wissen eigentlich, in welche Richtung das geht. Und wenn wir wegschauen, machen wir uns eigentlich schuldig. Reinen Herzens kann jeder sein, und ich werde es nachher auch noch einmal zum Schluss bringen, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, hatte ich gerade gehabt. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Damit ist Jesus, hat er die Bergpredigt gehalten und alles das, was ich jetzt gesagt habe, jedenfalls die an der Wand stehenden Glückseligpreisungen, sind aus seinem Mund von Matthäus weitergegeben. Wer von euch ist denn schon mal zu Unrecht um seines Glaubens willen verleumdet worden? Ja. Oder auch angeklagt worden? Jesus sagt, dass darin Glück liegt und wir uns freuen sollen, wenn das geschieht. Auch hier wieder, wie vorhin schon, es ist eine bewusste Entscheidung. Ihr könnt darüber kaputt gehen, ihr könnt darüber zerbrechen oder sagen, nein, Jesus, du hast gesagt, in deinem Wort steht, dass wir glückselig sind, wenn wir wegen dir verfolgt werden. Die Jünger haben das auch gemacht, nachdem sie vor dem Hohen Rat standen, dann kamen sie zurück und waren voller Freude, dass sie nun für Jesus leiden durften. Damit ist nicht gemeint, wenn jemand von euch irgendwie Mist gemacht hat und jemanden beschimpft und der sagt, du blöder Christ, das willst du denn schon wieder? Und ihr sagt, oh super, ich bin wegen Jesus verfolgt worden. Das ist damit nicht gemeint, weil das ist selbstgemacht. Das ist absolut selbstgemacht. Und ein Rat noch, das haben wir auch vorhin sogar gesungen. Wenn wir in Beziehung mit Gott treten wollen, gibt es dafür drei Schlüssel. Dank, hatte ich schon gesagt, Lobpreis haben wir gemacht und Anbetung. Und Anbetung ist ein wichtiger Punkt. Lass den nicht unter den Tisch fallen. Da gibt es auch einen Vers in Psalm 100. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Oder noch eine Glücksverheißung bzw. ein Tipp, wie ihr glücklich werden könnt. Psalm 1, glücklich der Mann oder die Frau, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist Glück. Seht ihr, wie nah die Wissenschaft, ich hatte euch vorhin die ganzen Punkte vorgelesen, wie nah die Wissenschaft eigentlich der Bibel ist? Wie einfach ist es, glücklich zu sein? Wie einfach? Und doch so schwer für den einen oder anderen, für mich, für euch nicht, ich weiß. Und das finde ich auch gut so. Und ich möchte einmal noch kurz diese Seligpreisung, Matthäus 5,8. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich hätte gesagt, Sünde ist kein Kavaliersdelikt, aber es gibt einen Ausweg. Und wenn hier jemand ist, der diesen Ausweg noch nicht kennt, so hat er jetzt die Möglichkeit. Und ich bitte euch einfach mal nach unten zu gucken, nicht auf euren Nachbarn zu gucken. Wir haben heute viel gebetet und das ist auch total gut gewesen. Es hat diesen Gottesdienst super vorbereitet. Es war alles genial. Und wenn hier jemand ist, der dieses Glück noch nicht kennt und diese Sünde loswerden will, so wie es in Johannes steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit in einer anderen Übersetzung, so kann er sich melden, so er möchte. Und wir beten zusammen. Und Jesus verheißt, dass wir mit diesem reinen Herzen Gott schauen können. Also diese ganze kaputte Verbindung, die wir haben, weil wir sündhaft sind. Sündhaft kann auch sein, was weiß ich, wir haben irgendwas mitgenommen, wir haben gelogen, wir haben keine Ahnung. Kleinigkeiten, das ist nicht, ihr müsst euch unter Sünde nichts vorstellen, ich habe den Nächsten umgebracht. Du sollst nicht töten, heißt es im Gebot. Aber das heißt auch, wir sollen niemanden verleumden. Wir sollen mit unseren Worten niemanden umbringen. Das geht ganz schnell. Okay, dann lass uns noch einmal aufstehen. Papa, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass ich hier vorne stehen durfte. Danke, dass du mich beruhigt hast, mich ruhig gemacht hast. Und ich bete, dass dieses Wort von dem Glück haben, dass es tiefer in unser Herz gefallen ist. Danke dafür, dass du uns selig preist mit allen Dingen, die du uns jeden Tag wieder neu schenken willst. Danke für jeden Einzelnen hier. Danke für jeden, den du heute Morgen hast aufmachen lassen, um diese Gemeinden hier in Kiel zu besuchen, Herr. Ich danke dir für dieses Land, für diese Stadt, für meinen Ortskreis. Ich danke dir für meine Familie und für jede einzelne Familie hier in diesem Raum. Vater, Mutter, Sohn, Tochter, die Eltern, wie auch immer, die eigene Frau, der eigene Mann. Und ich danke dir, dass du uns in Familie zusammengestellt hast und dass diese Gemeinde ein Stück deiner Familie repräsentiert, durch die ganzen Bevölkerungsschichten hindurch. Danke, Papa, dass du mit jedem Einzelnen hier bist, dass wir jetzt zusammen nach Hause gehen dürfen, dass dein Segen auf jedem Einzelnen liegt, dass wir heil nach Hause kommen, draußen mit dem Auto nicht rutschen, weil wir Grip haben und weil du unser Auto führst und leitest. Danke, Papa. Danke für dieses Wort, für diese Verheißung aus deinem Mund, was wir heute hören durften. Und danke, dass ich würdig geachtet bin und dass ich dein Sohn heißen darf und jeder Einzelne hier auch. Seid gesegnet. Halleluja. Amen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Vielleicht noch Spaß bei Kaffee und Kuchen. Und vielleicht, Silas, habt ihr da noch was oder habt ihr da nichts? Wollen wir noch oder wollen wir nicht? Also wenn, dann müsstet ihr das laut sagen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Okay, laut ist anders. Aber ich glaube, wir können das als Ja nehmen. Danke.